Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich, mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Oder auch in der Woche vor einem Wettkampf beispielsweise gängige Rückmeldung von AthletInnen, bei mir auch, die geht jetzt in den Keller, bin ich jetzt nicht so leistungsfähig am Tag X. Nee, das sind einfach nur Stressoren, wo die Physiologie, das autonome Nervensystem natürlich auf diese Vorstartsituation reagiert, meistens auch mit einem Tapering. Ja, ich habe also eine Veränderung im Trainingsprogramm.
Hand aufs Herz. Noch bevor wir überhaupt die Augen richtig aufmachen, überprüfen wir die Daten unserer Wearables. Wir tracken Schritte, Kalorien und natürlich unsere Herzfrequenz. Ein Wert hat es uns in der Ausdauerwelt besonders angetan und ist in den letzten Jahren vom Nischendasein in der Sportwissenschaft direkt an unsere Handgelenke gewandert. Es geht um die Herzratenvariabilität, kurz HRV. Aber ist sie der heilige Gral der Trainingssteuerung oder ist es wieder nur ein weiterer Parameter, der uns zu SklavInnen unserer eigenen Daten macht? Um das zu klären, haben wir einen Experten im Podcast, der die Sprache des Herzens fließend spricht. Professor Dr. Thomas Gronwald ist Trainingswissenschaftler und Leiter der Abteilung für Leistung und Neurowissenschaften an der Medical School Hamburg. In seiner Forschung beschäftigt er sich vor allem mit der Trainingssteuerung für Ausdauer- und Spielsportathletinnen und kennt sich dementsprechend bestens mit der Herzfrequenzvariabilität aus. Im Gespräch erfährst du jetzt, wie du deine HRV konkret misst und interpretierst, um sie als Kompass für Belastung, Erholung und Leistungsfähigkeit nutzen zu können. Moderiert wird diese Folge von mir, Julia, aus der Achilles Running Redaktion. Und damit ganz viel Spaß mit dieser spannenden Folge. Guten Morgen, Thomas. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute im Studio sogar bist. Das heißt, ein persönliches Gespräch. Ich freue mich. Wie geht's dir heute Morgen? Bist du ausgeschlafen, fit für die Aufnahme?
Ja, vielen Dank, Julia. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein in Adlershof. Ich bin gut aufgestanden und bin topfit für unseren Podcast.
Du hast ja ein bisschen hergebraucht, dank der Bahn. Umso glücklicher sind wir, dass du heute doch hier bist. Und soweit ich weiß, nach meiner Recherche, kommst du aus dem Basketball. Spielst du immer noch ab und zu, findet man dich auf dem Feld oder hast du irgendwie mittlerweile die Leidenschaft in einem anderen Sport entdeckt?
Ja, ich habe 20 Jahre Basketball gespielt, tatsächlich. Aber mittlerweile spiele ich nicht mehr, seit 10 Jahren ungefähr. Aber habe die Liebe zum Sport nicht verloren. Das heißt, bin eher in die Zuschauerrolle gegangen. Zwischenzeitlich auch mal als Coach aktiv gewesen, aber jetzt mittlerweile eher die Zuschauerrolle. Ich würde sagen, noch sehr viel körperliche Aktivität involviert, so vor allem Kraft- und Fitnesstraining. Da mache ich regelmäßig was und bin da auch mit Feuer und Flamme dabei.
Das heißt, so im Ausdauersport, ein bisschen Laufen, da bist du nicht zu finden?
Im Laufen ja nicht, aber eher auf einem Ruderergometer zu Hause. Laufen, ja, müsste ich mal wieder aktiv werden, sehe ich auch
ja.
so.
Ja. Und wenn du Basketball gespielt hast oder ab und zu auch mal zu Hause auf dem Ruderergometer sitzt, wie sieht's dann bei dir aus? Bist du da so der Daten-Nerd und trackst auch nach dem Training, was du so für Parameter erbracht hast? Oder guckst du auch vielleicht in deiner Freizeit drauf, wie sieht die Erholung aus? Wie sieht's da so mit dem Tracken aus bei dir?
Ja, also vor allem, wenn es ums Ausdauertraining geht, ist natürlich die Herzfrequenz sehr gut anwendbar, aber auch andere nerdige Parameter, die ich ausprobiere als Wissenschaftler, als Trainingswissenschaftler primär, um da so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen Kontext zu bekommen. Was kann der Parameter, was kann er nicht, wie kann er eventuell angewendet werden? Lohnt sich das vielleicht mal in ein Studiensetting einzubauen? Das sind so die Facetten, die ich versuche auszuprobieren.
Ja, da hast du ja schon das Stichwort genannt für die heutige Folge. Es soll um die Herzfrequenz gehen, primär um die Herzfrequenzvariabilität oder Herzratenvariabilität. Gibt es zwischen den beiden Begriffen eigentlich einen Unterschied oder ist es eigentlich dasselbe?
Das ist eigentlich dasselbe.
Okay.
Das heißt, das kann man beides sagen. So, die Abkürzung ist ja HRV. Ich denke von Heart Rate Variability aus dem Englischen, also Herzratenvariabilität, aber Herzfrequenzvariabilität ist auch okay. So als Kontext für den Parameter, was er eigentlich darstellt, beschreibt es beides dasselbe.
Perfekt, dann wissen unsere Zuhörenden jetzt, dass es, wenn wir jetzt über die HRV reden, immer Herzfrequenz oder Herzratenvariabilität ist. Dann gib uns doch gerne mal so einen kleinen Einstieg, weil in der Ausdauerwelt boomt ja die HRV. Alle reden nur noch davon, richten so ein bisschen auch das Training danach aus, ne? Je nachdem, was die Herzratenvariabilität sagt, wird trainiert oder auch nicht. Was beschreibt die HRV eigentlich und wie wird sie so grundsätzlich gemessen? Vielleicht auch, wenn ich keine moderne Uhr habe.
Ja, also primär kann man sagen, dass erstmal die Herzfrequenz ein sehr grobes Signal ist. Also wie oft schlägt das Herz pro Minute? Und die Herzratenvariabilität oder Herzfrequenzvariabilität sagt dem aus, wie variabel diese Herzschläge zustande kommen. Also wir können uns merken, so in einem gesunden Körper schlägt das Herz nicht wie ein Metronom im Sekundenrhythmus. Beispielsweise du hast eine Ruheherzfrequenz von 60 Schlägen pro Minute, dann bedeutet das nicht, dass jede Sekunde ein Herzschlag stattfindet, sondern diese Abstände zwischen den Herzschlägen, die können schwanken. So zwischen 0,9 Sekunden, 1,1 Sekunden. Und je variabler dieses Herz oder diese Herzschläge zustande kommen, desto höher ist auch die Herzfrequenzvariabilität. Und es ist quasi so ein wenig differenziertere Betrachtung über die Regulation des Körpers.
Das heißt, grundsätzlich ist das Ziel für AthletInnen, einen unrhythmischen oder unregelmäßigen Herzschlag zu haben, weil dann die HRV steigt.
Ja, also primär auch ohne den Kontext Sport würde ich sagen, ist es besser oder gesünder, ein sehr variabel schlagendes Herz zu haben, weil dann eben der Organismus in der Lage ist, sowohl auf Stress als auch auf Entspannungsimpulse sehr gut reagieren zu können. Das heißt, wir können unseren Körper nach oben und nach unten regulieren und je variabler das Herz schlägt, desto besser ist diese Regulationsdynamik möglich.
Okay, und wie messe ich die jetzt zum Beispiel in meinem Alltag, wenn ich nicht bei meinem Kardiologen bin und er ein EKG schreibt?
Ja, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. So also der Klassiker, der auch sehr genau ist und valide, wie wir in der Wissenschaft sagen, ist das EKG. So wie du schon gesagt hast, beim Kardiologen oder in der medizinischen Praxis. Und es gibt aber mittlerweile auch EKG-genaue Brustgurtsysteme beispielsweise, die also elektrophysiologisch den Herzschlag und dementsprechend den Rhythmus des Herzschlags auch erfassen können. Aber was wir mittlerweile natürlich in der Praxis auch kennen, ist die Variable-Technologie, die optisch arbeitet. Das heißt, über Leuchtdioden kann die sogenannte Photoplethysmographie eingesetzt werden. Das ist das, was ihr an der Rückseite eurer Smartwatch zum Beispiel findet oder an einem Messring beispielsweise in der Innenseite. Da gibt es also Leuchtdioden, die versuchen, die Pulswelle optisch zu erfassen. Das heißt also, es ist kein elektrophysiologisches Messprinzip, sondern ein optisches Messprinzip und kann sozusagen in der Arterie die Pulswelle erfassen. Wenn die sozusagen durch den Körper zieht, kann sozusagen da auch der Abstand zwischen Pulswellen oder dementsprechend Herzschlägen sozusagen erfasst werden.
Ja, interessant. Da wollen wir später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, so was vielleicht auch, wie präzise die Aussagen sind von zum Beispiel Uhren oder auch Ringen. Oder da gibt es ja mittlerweile ganz viele Möglichkeiten. Wenn wir die HRV jetzt gerade auch im Training vielleicht mit anderen Parametern vergleichen, würdest du sagen, die HRV ist schon das Nonplusultra oder welche Vorteile hat sie vielleicht im Vergleich zum reinen Puls oder anderen Parametern, die so im Training oder von so Variables erfasst werden?
Ja, ich glaube, wir müssen unterscheiden, ob wir Parameter oder Messsysteme einsetzen, um konkret das Training zu steuern, also während wir das tun, also beispielsweise laufen, oder ob wir das im Nachgang oder quasi parallel monitoren. Die HRV hat sicherlich einen Vorteil eher retrospektiv, also wenn ich nach hinten schaue und mir mein Training und meine Physiologie daran anschauen möchte, aber eben auch prospektiv, wenn ich sozusagen über Trendanalysen Aussagen über mein Training treffen möchte und eventuell meinen Trainingsplan etwas anpassen möchte. Da können wir vielleicht später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber primär sollte man verstehen, dass die HRV eher sowas ist, um Regulationsdynamik darstellen zu können. Das heißt also, ich zeichne das immer so als Stress Bucket. Das heißt, ihr habt so einen Stresseimer, da gehen ganz viele Stressoren rein. Das kann körperliches Training sein, das kann aber auch beruflicher Stress sein, soziale Interaktionen, die dich stressen oder auch nicht, positiv oder negativ. Und die HRV ist sowas wie die Füllmenge in diesem Stress-Bucket. Das heißt also, die kann irgendwie messen, wie die Reaktion auf diese ganzen Stressoren aussieht. Und das können wir sehr gut über Trendanalysen darstellen. Wir können aber weniger bestimmte Stressoren aus diesem Stress-Bucket genauer herauskristallisieren, was die für eine auslösende Funktion im Organismus hatten. Das heißt, wir haben eher so ein übergeordnetes Level der Reaktion, die wir beobachten können. Was natürlich da nochmal ein bisschen differenzierter zu betrachten ist, wenn wir sehr akute Stressoren haben, sowas wie ein Infekt oder ich habe in der letzten Nacht sehr viel Alkohol getrunken, dann sehen wir das natürlich auch sehr akut in der HRV oder Herzfrequenzregulation. Und das können wir dann natürlich auf diesen sehr akuten, direkten Stressor beziehen. Aber wenn wir so ein normales Alltagsleben haben, können wir weniger bestimmte Stressoren da hervorheben, sondern das ist eher so eine allgemeine Regulationsdynamik, die wir beobachten können.
Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, wenn meine HRV sich verändert hat irgendwie über Nacht oder ich wache morgens auf, meine HRV ist ganz anders, als ich sie kenne, kann jetzt nicht sagen, okay, das liegt jetzt an XY, es sei denn, ich weiß ganz genau, vielleicht ich habe wirklich schlecht geschlafen oder eben die Nacht davor oder irgendwie Alkohol konsumiert, aber sonst kann man nicht genau den Stressfaktor oder den Stressor rauslesen.
Ja, genau so. Also ich muss in der Lage sein, meine Daten in Form von ja, einer eigenen Datenhistorie im Prinzip zu analysieren. Und das ist eben auch die Kunst mit dem Signal oder was man verstehen muss, dass wir also nicht spezifisch Stressoren meistens zuordnen können, sondern eher dann sozusagen ein übergeordnetes Level der Regulation beschreiben können.
Okay, das heißt, ihr müsst eure Werte auch selbstständig irgendwie interpretieren können, wenn sich da was verändert.
Ja, ich denke, der wichtigste Punkt auch für unser Gespräch heute ist, dass man Kontext mit einbeziehen muss. Mhm. Also wir brauchen andere Variablen, die wir für eine Interpretation nutzen. Das ist zum einen natürlich sowas, wir nennen das Psychometrie. Das bedeutet also so Schlafqualität, wenn ich das für mich bewerte, am Morgen beispielsweise, oder Ermüdung. Ja, wie fühle ich mich denn in der Muskulatur, die ich gestern beispielsweise gestresst habe? Oder wie ist meine Stimmung? Da gibt es so Kurzskalen, die wir auch im Ausdauertraining häufig einsetzen, um das zu bewerten. Und diesen Kontext muss man auf jeden Fall mit einbeziehen für eine Interpretation. Und weitere Sachen wären so der eigene Trainingsplan. Das heißt also, ich weiß, wann intensive oder wann eher hochvolumige Phasen meines Trainingsplans stattgefunden haben. Und das hilft mir, um diese physiologischen Ausprägungen in der HRV auch interpretieren zu können. Ja. Wir nennen das auch in der Wissenschaft Triangulation. Also wir versuchen uns aus verschiedenen Fenstern einer guten Interpretation zu nähern.
Okay, ja, es ergibt ja auch total Sinn, wenn man alle Ebenen mit einbezieht und nicht nur die HRV so nimmt, wie sie kommt und sagt, oh Gott, jetzt bin ich hier plötzlich super fit oder super unfit. Was ich auch ganz viel gelesen habe bei der Recherche ist, dass das autonome Nervensystem auch so ein bisschen die HRV ja widerspiegelt. Inwiefern tut sie das und was hat vielleicht auch der Vagusnerv damit zu tun? Oder was ist vielleicht auch der Vagusnerv erstmal zu Beginn für unsere Zuhörenden?
Der Vagusnerv ist quasi ein Nerv, der über das parasympathische Teilsystem des vegetativen Nervensystems gesteuert wird. Und primär kann man sagen, dass die beiden Stränge des vegetativen Nervensystems oder auch autonomes Nervensystem, da kennt man das ja primär, der Sympathikus und der Parasympathikus, die Herzratenvariabilität mit modulieren. Das heißt also, die können dafür sorgen, dass das Signal entweder rigider wird, also starrer wird, oder variabler wird. Und wir kennen das alle, haben wir alle schon mal gelesen, Fight or Flight oder Rest or Digest. Das heißt also, Fight or Flight, der Sympathikus wirkt aktivierend. Das Signal wird also starrer, weniger Variation haben wir im Signal. Und wenn der Parasympathikus aktiv ist bei Rest or Digest, also ich habe eine spannungsbezogene Regulation oder ich verdaue, dann wird das Signal eher variabler schlagend und dementsprechend geht es in die andere Richtung, die entspannungsbezogene Richtung. Und das sind so die primären neuronalen Faktoren, die die HRV mitbestimmen. Aber es gibt auch noch nicht neuronale Faktoren, das können so Atemmechanik sein. Zum Beispiel auch kennt man so aus dem Entspannungsbereich, dass durch Atemregulation, Atementspannung, Entspannung, dass wir da auch eine positive Regulation einordnen können, beziehungsweise hier den Sympathikus besonders aktivieren können. Und dementsprechend gibt es ja auch nicht neuronale Faktoren, die dann wiederum auf neuronale Faktoren einen Einfluss nehmen können.
Das heißt, wir könnten auch, weil grundsätzlich eine Trainingseinheit immer Stress für den Körper, könnten dann vielleicht mit danach der richtigen Regeneration oder einer Atemmeditation das Ganze dann quasi so ein bisschen ausgleichen, um wieder so ein bisschen den Parasympathikus zu aktivieren und uns zu entspannen und dementsprechend die HRV auch zu beeinflussen.
Ja, könnte man machen, wenn man dazu einen Zugang hat zu solchen Entspannungsverfahren, braucht man ja auch einen speziellen Zugang, das heißt, ich muss dafür bereit sein, aber primär eine Ebene höher würde ich sagen, dass Training immer aus Belastung und Erholung besteht. Mhm. Also ich muss dem Organismus die nötige Erholung geben, damit er sich anpassen kann, und das ist eben auch dieses Wechselspiel aus Anspannung und Entspannung, was ja auch dann im autonomen Nervensystem sich widerspiegelt aus Sympathikus und Parasympathikus, und ich glaube, das ist so ein, für mich ist das ein Principle of Life, dass ich also so eine Abwechslung habe aus Stress und Entspannung.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch nötig, dass wir Stress haben im Leben. Also, dass wir uns belasten, unseren Organismus belasten, weil nur so passt der Organismus sich auch an und entwickelt sich weiter. Wir sehen es ja auch bei Erkrankungen, wenn wir Stressoren zurücknehmen, beispielsweise wenig aktiv sind im Alltag, also so ein sedentäres Verhalten haben, nur auf der Couch sitzen, Fernseh schauen und schlecht ernähren, nehmen wir quasi alle relevanten Stressoren aus dem Leben zurück und unsere Regulationsdynamik entwickelt sich dann auch in den negativen Bereich. Die HRV geht runter und nicht nur die HRV, auch andere Regulationsmechanismen im Organismus, gibt also so eine negative Spirale. Und ich glaube, die HRV ist ein ganz guter Parameter, um diese Prinzipien auch zu verstehen, dass also Leben immer aus Stress und Entspannung besteht oder auch im sportlichen Kontext Belastung und Erholung.
Ja.
Das ist ganz wichtig, glaube ich, mitzunehmen.
Das ist auch ein gutes Stichwort, weil ich auch viele Athleten oder Athletinnen habe, die denken, viel hilft viel. Und da können wir ja genau jetzt mal in diesen Trainingsalltag oder Training und AHV nochmal genau reinsteigen. Du hast ja auch einige Studien dazu veröffentlicht. Die kann man natürlich auch nachlesen. Wie hat sich so die Forschung auch der HRV in den letzten Jahren verändert oder welche Trends siehst du vielleicht aktuell?
Also die Forschung hat sich da sehr stark verändert. Ich würde sagen, so ein Kickoff war Anfang der 2000er. Da gab es die ersten Studien, die versucht haben, auf Basis der HRV auch Trainingsanpassungen durchzuführen. So um 2007 bis 2010 gab es die ersten Studien dazu. Da hat man beispielsweise einen starren Trainingsplan gegen eine Trainingsintervention gesetzt, die sozusagen HRV nutzt, um entweder intensiver oder weniger intensiv zu trainieren. Und das hat damals schon sehr positive Auswirkungen gezeigt. Zumindest in diesem Bereich ist mittlerweile der Forschungsstand auch gewachsen, dass man sagen kann, wenn man solch ein HRV-basiertes Training einsetzt, können wir zumindest die gleichen Erfolge in der Leistungsfähigkeit und in der Veränderung des Organismus erzielen, wie ohne einem HRV-basierten Training. Jedoch muss man limitierend einordnen, dass meistens ein sehr starrer Trainingsplan dagegen gesetzt wird und auch einen normalen Trainingsplan, ohne dass wir die HRV für eine Anpassung nutzen, ist natürlich auch in irgendeiner Form flexibel. Ja, der ist ja nicht starr sozusagen, dass ich 8 Wochen plane und wirklich 8 Wochen so durchziehe, sondern ich nutze da auch irgendwelche Feedback-Mechanismen. Zum Beispiel mein Athlet oder meine Athletin hat mir zurückgemeldet, ja, heute fühle ich mich nicht so gut. Da würde ja kein Coach sagen, ja, trotzdem müssen wir heute dieses High-Intensity-Training durchziehen, sondern wir haben da eine geringe Anpassung. Und das ist in den Studien eben nicht passiert. Das ist also eine kleine Limitation dieser Studien, aber generell kann man sagen, wenn man sich nach der Physiologie in der Regulationsdynamik richtet, dass man eine sehr positive Anpassungserscheinung durchführen kann oder erzielen kann im Organismus. Mhm. Und das ist, denke ich, eine gute Nachricht, dass wir uns mit dem Organismus auch im Training weiterentwickeln können.
Okay, ja, ich höre also schon raus, dass ein starrer Trainingsplan sinnfrei ist, wenn ich ja physiologische Anpassung erzielen möchte und wieder auch, wie wir am Anfang gesprochen haben, so ein bisschen mein eigenes Feedback mit einbringen muss, gucken muss, welche Faktoren beeinflussen, vielleicht auch gerade mein subjektives Wohlbefinden, mein subjektives Erleben und dann meinen Trainingsplan so ein bisschen anpasse. Was ist, wenn ich jetzt aufwache und alle Signale meiner Uhr, meiner ganzen Daten stehen auf grün und sagen, let's go? Ich fühle mich aber schlecht oder auch andersrum. Ich fühle mich vielleicht gut, aber meine HRV zeigt utopische Werte, die ich nicht kenne. Dann passe ich lieber an, beziehungsweise wie kann es sein, dass ich mich vielleicht gut fühle, aber die Werte schlecht aussehen?
Ja, sehr gute Frage. Also primär ist es, glaube ich, wichtig, dass wir einen an Trainingsprinzipien ausgerichteten Trainingsplan erstmal haben. Dass also mir ein Coach oder Coachin oder ich mir selber als Athlet, Athletin einen Trainingsplan geschrieben habe, der sinnvoll aufgebaut ist. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil ohne das können wir auch mit der HAV nicht sehr viel ausrichten in der Trainingsplanung. Wenn wir das haben, sagt mir der Trainingsplan heute, soll ich intensiv oder weniger intensiv mit vielleicht mehr Umfang trainieren? Und dann kann ich sozusagen über diese Triangulation, die wir schon angesprochen haben, versuchen, eine Entscheidung zu unterstützen über eine HAV-Analyse und über die sogenannten psychometrischen Skalen, die wir auch schon benannt haben. Wie fühle ich mich? Wie habe ich geschlafen etc.? Hast du gesagt, so meine Daten zeigen eigentlich auf grün, aber ich fühle mich eigentlich nicht so gut. Und das muss ich abwägen für mich. Und es ist, glaube ich, wenig hilfreich, wenn ich mich gegen mein eigenes Wohlbefinden richte im Training, wenn ich sozusagen heute auf dem Programm habe ein hochintensives Training, vielleicht Intervalle etc. Im Laufen, dann würde ich mich vielleicht eher für ein eher regenerativer orientiertes Training entscheiden, um eben meinem Wohlbefinden zu entsprechen. Das heißt nicht, dass es hundertprozentig die richtige Entscheidung sein muss, aber sich gegen sein Wohlbefinden zu wenden, ist dann, denke ich, schon nochmal schon ein negativer Impuls aus meiner Sicht.
Ja, es nimmt ja auch so ein bisschen dann die Motivation fürs Training weg, wenn man wirklich komplett immer so gegen sein Empfinden arbeitet. Das ist auf jeden Fall da eine gute Aussage, dass man irgendwie eine gute Mischung braucht aus Wohlbefinden und so ein bisschen die Daten im Blick haben. Aber sollten alle AthletInnen, vielleicht auch EinsteigerInnen, die Daten im Blick haben? Also eignet es sich für jeden Sportler, jede Sportlerin, unabhängig vom Ziel- oder Leistungsstand, mit der HRV im Praxisalltag zu arbeiten?
Ja, ich glaube, unabhängig vom sportlichen Kontext macht es Sinn, über Gesundheit und Leistungsfähigkeit mithilfe dieser Regulationsdynamik der HRV zu arbeiten. Dass ich also über Trendanalysen die Möglichkeit habe, über Stressoren eine Rückmeldung zu bekommen. Das kann beruflicher Stress sein, das kann aber auch sportlicher Stress sein und Training gehört eben dazu. Und wichtig ist aber zu verstehen, dass wir über Trendanalysen arbeiten sollten. Das heißt, ein zu niedriger HRV-Wert in Bezug zu einer Baseline, die ich vielleicht auf meinen eigenen Daten aufgebaut habe, der muss noch nichts heißen. Der bewirkt auch nicht so viel in meiner Baseline. Ich sollte da eher über Trends analysieren. Das heißt, über Wochen, mehrere Wochen sogar zu schauen, wie sich das Signal verändert in Bezug zu bestimmten Stressoren. Beispielsweise, ich habe einen neuen Trainingsreiz, den ich einsetze am Anfang einer Saison oder ich habe vielleicht eine neue Ernährungsintervention, die ich ausprobiere, dann können wir erwarten, dass dieser neue ungewohnte Stressor erstmal eine Auswirkung auf die HRV zeigt. Und ich muss aber auch meinen Körper und meine Physiologie kennenlernen, wie die reagiert auf solche neuen Stressoren, um das einordnen zu können. Ist das jetzt wirklich eine Veränderung, die eine Veränderung des Trainingsplans notwendig macht? Oder ist das eine natürliche Veränderung durch den ungewohnten Stressor? Das heißt, ich brauche eine Analyse eines Baseline-Niveaus, um dann Entscheidungen zu treffen und weniger diese fluktuativen Entscheidungen auf Basis von Tageswerten.
Ja, okay. Ich habe immer wieder AthletInnen, die mir schreiben, heute ist meine HRV ganz anders als sonst. Was ist los und wie kann ich reagieren? Wo ich dann auch immer versuche zu sagen, wir beobachten das Ganze, weil wenn es mal einen Tag irgendwie abweichen, das kann natürlich auch ein Messfehler sein, weil Technik ist auch nicht immer 100% korrekt. Aber gibt es vielleicht so eine Richtlinie, du meinst ja über Wochen oder vielleicht auch Monate, ab wann man sich vielleicht doch sorgen sollte, dass sich das langfristig in eine negative Richtung verändert oder vielleicht auch in eine positive, ab wann kann man so sagen, okay, jetzt müssen wir vielleicht mal schauen, dass wir doch den Trainingsplan oder irgendwelche anderen Umstände verändern?
Also da gibt es nicht den einen richtigen Weg, aber mittlerweile wissenschaftlich kann man sagen, dass man versucht, einen Mittelwert über eine Woche erstmal zu kreieren, so einen rollenden Mittelwert. Dann habe ich erstmal 7 Tage sozusagen in einem Mittel dargestellt. Das heißt also, ein Tag, der sozusagen nach unten geht oder ein Tag, der nach oben geht, hat da nicht so eine große Auswirkung auf diesen 7-Tages-Mittelwert. Und diese sogenannte rollende Baseline über 7 Tage, die kann man versuchen einzuschätzen über einen chronischen Normalbereich, der über 30 bis 60 Tage vielleicht liegt. Und wenn diese rollende Baseline unter diesen Normalbereich geht oder über diesen Normalbereich, dann kann ich darüber nachdenken, eventuell über Veränderungen im Trainingsplan oder auch über andere Stressoren im täglichen Leben, dann eine Anpassung zu vollziehen. Aber vorher ist das aus meiner Sicht nicht notwendig, es sei denn, mein Wohlbefinden zeigt dagegen. Oder ich weiß, ich habe sehr starke Stressoren über Familie, über Beruf, über andere Dinge, die ja eine Veränderung nötig machen. Mhm. Aber ansonsten sollte ich da nicht zu überreaktiv sein.
Okay, das heißt Entwarnung für alle da draußen, die ja an einem Tag irgendwie eine Veränderung feststellen und dann panisch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken, sie haben alles falsch gemacht. Ihr könnt euch entspannen, beobachtet eure Werte, sammelt am besten wirklich lang die Daten, weil umso mehr Daten letztendlich, umso aussagekräftiger sind ja dann auch Veränderungen.
Ja, also gerade so abrupte Stressoren, die klar sind, so Weihnachten zum Beispiel, denkt man ja mit sehr viel Entspannung vor sich die nächsten Tage, aber da kommen Familienmitglieder, ich muss Essen vorbereiten, ich muss an Geschenke denken.
Ich muss essen,
genau, also Essen allein als Stimulus oder als Stressor, das spielt eine Rolle. Das heißt, meine HRV wird natürlich in den Keller gehen oder auch andere neue Stressoren, die führen natürlich dazu, dass die HRV nach unten geht oder auch in der Woche vor einem Wettkampf beispielsweise gängige Rückmeldung von AthletInnen, bei mir auch, die geht jetzt in den Keller, bin ich jetzt nicht so leistungsfähig am Tag X. Nee, das sind einfach nur Stressoren, wo die Physiologie, das autonome Nervensystem natürlich auf diese Vorstartsituation reagiert, meistens auch mit einem Tapering. Ja, ich habe also eine Veränderung im Trainingsprogramm, also weniger Volumen, gleichbleibende Intensität vor so einem Wettkampf. Das führt natürlich zu ungewohnten Situationen, die auch die Physiologie dann verändern. Und da brauche ich nicht mehr auf meine Biomarke oder HRV zu schauen, aus meiner Sicht.
Okay, das ist nochmal wichtig, glaube ich, auch für alle LäuferInnen, die jetzt zuhören. Weil wir haben auch schon mal über Maranoia gesprochen. Also quasi ne, diese Paranoia vor dem Marathon, da entwickeln sich ja auch immer ganz viele kleine Wehwehchen, weil sich alles verändert. Also da auch, wir können durchatmen. Das sind die ganz normalen Anpassungen. Wenn wir jetzt über die HRV reden, ist ja auch dieses klassische, umso höher meine HRV, umso besser ist mein athletischer Status, sage ich mal. Kann es aber auch sein, dass vielleicht eine extrem hohe HRV schon so ein Anzeichen für auch ein Übertraining ist?
Also es gibt Assoziationen im Forschungsstand dazu, dass über ein sehr hochvolumiges Training, also wenn ich sehr hohe Umfänge habe im Ausdauertraining, dass dann so ein parasympathischer Overflow entsteht sozusagen, dass ich also sehr, sehr hohe Werte habe, die aber nicht unbedingt dafür stehen, dass ich sehr erholt bin. Das heißt also, weder sehr hohe Werte noch sehr niedrige Werte sind gut für die Physiologie aus meiner Sicht, sondern wir sollten eher auf das Credo gehen, normal is good. Das heißt also, ein Normalbereich sollte eingepegelt werden und deswegen auch diese, ich sag mal, statistische Assoziation, dass wir so einen rollenden Mittelwert über eine Woche haben, den wir überprüfen gegenüber einem chronischen Normalbereich. Und wenn diese rollende Baseline sozusagen diesen Normalbereich verlässt, nach unten oder nach oben, dann sollten wir schauen, ob Kontextfaktoren dagegen stehen oder dafür sprechen, eigentlich einen Trainingsplan anzupassen, den ich mir vorgenommen habe für die nächsten Tage oder für den heutigen Tag an sich. Das heißt also, auch sehr hohe Werte können beispielsweise auch für eine Aktivität des parasympathischen Nervensystems stehen, also in Form von Erholungsphasen. Das heißt also, ist ja klar, wenn ich mich erholen möchte oder der Organismus möchte sich erholen, dass Parasympathikus aktiviert ist. Das steht aber nicht dafür, dass der Organismus schon erholt ist, sondern erst im Prozess der Erholung, der Regeneration. Und dementsprechend da auch wieder die Assoziation, ich sollte mich eher in so einem stabilen Normalbereich der Trendanalyse bewegen und weniger nach oben oder nach unten. Was natürlich aber positiv ist, wenn wir ja kontinuierliche Bewegungen nach oben haben und keine Peaks nach oben haben.
Ja. Das heißt, jetzt nur nochmal die Frage, die Nachfrage, wenn ich in einem Übertraining bin und meine HRV trotzdem ne, ganz stark durch die Decke geht, ist das, weil quasi der Parasympathikus so ein bisschen nach Erholung und Regeneration schreit und quasi das verlangt?
Ja. Das könnte sein. Und ich würde in diesem Fall auch noch nicht von Übertraining sprechen. Das ist sowieso so ein Buzzword. Hat man das mit vielen Parametern zu assoziieren. Aber es gibt mittlerweile immer noch keinen einzigen Parameter, der benutzt werden kann für ein Monitoring, um Übertraining überhaupt zu klassifizieren. Ich würde da eher in dieser Situation von einem funktionellen Overreaching sprechen. Das heißt also, durch diese hohen Umfänge bewegt sich die parasympathische Aktivität nach oben. Wir haben eine sehr hohe HRV. Aber wenn wir diese hohen Umfänge weglassen, bewegt sich die Regulation auch wieder in den Normalbereich. Wenn wir das vorfinden, ist es definitiv kein Übertraining, sondern eher ein funktioneller Reiz, den wir bewusst gesetzt haben, einen Trainingsprozess, der also zu bestimmten Anpassungsprozessen führen sollte. Wenn das nicht der Fall ist und wir verharren entweder in sehr hohen Werten oder sehr niedrigen Werten, dann können wir versuchen, über Kontextvariablen dieses Übertraining in irgendeiner Form noch anders zu beschreiben und dann vielleicht irgendwann zu der Diagnose in Anführungszeichen zu kommen, dass es wirklich ein Übertrainingszustand ist und wir da ja auch vielleicht mit ganz rigiden Folgen für den Trainingsplan sprechen müssen. Also zum Beispiel komplett mal Erholung für eine Woche oder andere Reize einfach mal setzen.
Ja. Okay, interessant. Du hattest ja auch, oder am Anfang haben wir auch darüber gesprochen, dass die Stressoren gar nicht so richtig ablesbar sind, nur von der HRV. Das heißt, ich könnte jetzt auch nicht an meiner HRV ablesen, ist das jetzt vielleicht eine mentale Erschöpfung oder vielleicht eine physische? Das ist quasi nicht greifbar. Da muss ich wieder um meine Surroundings angucken, was sind gerade eigentlich die Einflüsse, was erlebe ich, wie fühle ich mich. Aber kann ich, wenn ich schon nicht schauen kann, ist es physisch oder mental, kann ich an der HRV vielleicht den Übergang erkennen, genau wann aus dieser akuten Erschöpfung eine chronische Erschöpfung wird? Also wenn die HRV einfach die ganze Zeit oben bleibt?
Erstmal nein, so ganz kurz geantwortet. Aber ich kann natürlich versuchen, über meine Intervention, die ich daraufhin anpasse, ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähnlich so, wie ich gerade sagte, so wenn ich sehr hohe Umfänge habe und sehe, ich habe einen Trend nach oben über die Baseline hinaus der HRV, wenn ich dann diese hohen Umfänge weglasse, driftet meine Regulation dann wieder in diesen Normalbereich schnell oder bleibt sie oben oder das gleiche auch für sehr negative Trendspiralen nach unten. Wenn ich also so kurzfristige Interventionen einsetze und sehe, mein Organismus ist noch in der Lage zu reagieren auf meine Intervention, dann ist das meistens kein Problem. Ich bin quasi in funktionellen Zuständen, die ich ja bewusst über Training setze. Wenn ich aber sehe, dass meine Trendanalyse dort oben verweilt, obwohl ich Entlastung beispielsweise generiere in meinem Trainingsplan, also ich habe gar keine intensiven Reize mehr und keine hochvolumigen Reize mehr, dann ist das auf jeden Fall ein Problem und ich müsste auf jeden Fall dann andere Kontextvariablen nochmal mit einbringen. Also wenn ich täglich beispielsweise erhebe, wie habe ich geschlafen, wie fühle ich mich von der Muskulatur, die ich stetig stresse, im Laufenden häufig natürlich die unteren Extremitäten, die Beine, oder auch meinen Trainingsplan angucke oder auch Stressoren im Beruf oder auch im Studium. Ja, häufig hat man ja AthletInnen, die parallel dual-career-mäßig dann auch studieren. Mhm. Die haben also sozialen Stress und auch Prüfungsstress. Das sind natürlich auch alles Variablen, die ich dann mitschwingen lassen könnte als Coach oder Coachin, um die Interpretation des Signals genauer zu machen.
Okay. Gibt es auch noch andere Parameter, bei denen du jetzt sagen würdest, als Experte, die sind auch noch entscheidend, um zum Beispiel nach einer harten Einheit zu sehen, okay, meine Regeneration funktioniert. Also wenn ich jetzt nicht meine HRV tracke, vielleicht auch noch nie getrackt habe, an welchen Parametern könnte ich mich als Athletin noch orientieren?
Also das Einfachste ist tatsächlich die Psychometrie, dass ich also diese Kurzskalen ausfülle für mich. Da gibt es also mittlerweile kleine Apps oder ich baue mir selber ein Tool und kann dann meinetwegen früh am Morgen 4-5 Kreuze machen, so Stimmung, Schlafqualität, Schlaflänge vielleicht auch über einen Wearable, was man das auswirft, je nachdem wie genau das ist. Häufig dann dazu auch noch einen physiologischen Marker, den man einfach über Nachtanalysen bekommt, ist die Ruheherzfrequenz oder die Nachtherzfrequenz dann in dem Fall. Die könnte ich nutzen, die pegelt auch aus bei starken Stressoren, also bei Infekten oder Alkoholkonsum oder sehr starken Stressoren, dann geht dieses eher grobe Signal auch nach oben, beziehungsweise auch durch hochvolumiges Training natürlich nach unten. Aber wenn wir differenzierter darauf schauen wollen, ist, glaube ich, die HRV die einzige Größe, die wir mittlerweile in einem Monitoring auch täglich erfassen können und das auch mit niedrigen Kosten, die es uns ermöglicht, so ein Fenster in die Physiologie zu haben. Ansonsten alles andere, was ich kenne, hat entweder etwas mit Blut zu tun, was niemand oder fast niemand von der Hörerschaft wahrscheinlich auch täglich messen kann, oder mit aufwendigen Verfahren, wobei mir da auch nichts einfallen würde, was jetzt für den täglichen Gebrauch relevant ist, um da so einen Blick in die Physiologie zu erahnen.
Okay. Bevor wir zu den ganzen Variables mal rüber switchen, eine letzte Frage nur zur HRV selbst. Du hast ja eben schon den Morgen angesprochen. Wenn wir jetzt die HRV uns täglich anschauen, machen wir das direkt nach dem Aufstehen, noch im Liegen? Hat irgendwie dann die aufrechte Bewegung nochmal einen Einfluss? Wann sollte ich am besten meine HRV checken, wenn ich wirklich jeden Tag irgendwie da einen Referenzwert mir notieren möchte?
Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also die genaueste aus meiner Sicht, um die HRV zu analysieren, wäre tatsächlich am frühen Morgen nach dem Aufwachen ohne Stressoren. Also ich sollte vorher nicht auf meine E-Mails geschaut haben, im besten Fall. Ich sollte auch keine Kinder um mich herum haben oder Haustiere etc., sondern ich sollte eine ruhige Situation haben. Vorher den Toilettengang, wenn möglich, absolviert haben, weil das auch einen Einfluss darauf hat.
Ach.
Tatsächlich, also wenn ich eine volle Blase habe, dann ist das natürlich ein Stressor, der diese Biosignale auch mit beeinflusst, in dem Fall die HRV. Und das wäre so die konkreteste, beste standardisierte Situation, die man haben kann für so eine Messung, um auch eine Entscheidung für den folgenden Tag zu treffen. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, über Nachtanalysen zu gehen, wie über Ringmessungen. Hier, ich habe selber so ein Wearable, welches sozusagen über die schon benannte Photoplethysmographie arbeitet, also die Pulswelle erfasst. Das ist sowas wie ein Invisible Monitoring. Also ich muss nicht über diese Messung nachdenken. Wenn ich mich entscheide, früh am Morgen zu messen, dann entscheide ich mich bewusst dafür, muss aber auch diese 1 bis 2 Minuten einsetzen, um das täglich oder alle 2 Tage zu messen für mein Monitoring. Das ist also eine Frage der Rahmenbedingungen, die ich auch zur Verfügung habe. Wenn ich über Nachtanalysen spreche, muss man auch wissen, dass da meistens der Mittelwert einer gesamten Nacht genommen wird als Messsignal. Mhm. Und es kommt darauf an, wie das Wearable oder die Anwendung, die ich einsetze, diese Nachtphase auch detektiert. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wenn du ein Wearable hast, welches die Nachtphase sehr ungenau detektiert, wird natürlich auch meine Messung der HRV sehr ungenau, ja, weil dann Wachrhythmen mit eingehen. Ich bin vielleicht schon aufgestanden, aber es gehen immer noch Daten in meine Nachtanalyse mit rein. Das hängt also da stark von ab. Und man muss auch noch limitierend sagen, bei Nachtanalysen sind sehr späte Stressoren sehr kompromittierend. Das heißt also, wenn du spät abends eine Pizza gegessen hast, beispielsweise um 8, um 9, dann beeinträchtigt das die erste Hälfte der Nacht beispielsweise extrem. Also du hast extrem hohe Herzfrequenzen und niedrige HRV, die in dieses komplette Nachtsignal mit reingehen. Oder du hast eine späte Trainingseinheit, die beeinflusst natürlich auch diese HRV während der Nacht detektiert. Und dementsprechend muss man das wissen, um eine gute Interpretation dieser Nachtanalysen auch zu nutzen oder durchführen zu können. Dementsprechend da auch eher der Hinweis, dass man für so eine Regulationsdynamik und das gut interpretieren zu können, eher auf Morgenmessungen geht. In meinem Fall habe ich mich für die Nachtmessung entschieden, weil ich eben 2 kleine Kinder habe und ich finde früh am Morgen diese Situation nicht, um standardisiert die HRV zu tracken. So, insofern ist es auch für jeden User, Anwender die Frage so, was habe ich zur Verfügung, welches Variable kann ich einsetzen und welche Rahmenbedingungen habe ich zur Verfügung. Wenn ich in einer perfekten Welt eine Entscheidung treffen könnte, wäre es früh am Morgen nach dem Aufwachen 1 bis 2 Minuten standardisierte Messung. Es gibt auch Ansätze, die während des Tages vorgehen, würde ich aber von abraten, weil Tagesmessungen sind so stark von jeglichen Einflussfaktoren beeinflusst. Ihr habt also, ja, wenn ihr mittags beispielsweise euch entscheidet, immer 13 Uhr zu messen, habt ihr immer einen unterschiedlichen Vormittag. Ihr habt mal mehr Stress, mal weniger Stress. Ihr habt vielleicht was Unterschiedliches zum Mittag gegessen. Könnt ihr nichts mit anfangen, ist also aus meiner Sicht nur Noise, nur Rauschen und ihr könnt mit diesen physiologischen Werten wenig bis gar nichts anfangen.
Okay, also in einer perfekten Welt lieber morgens messen und für dich fällt dann die Pizza 9 Uhr abends weg, damit die Nachtmessung gut ist.
Naja, man muss es nur wissen, sozusagen. Ja. Also ich war zum Beispiel letztes Jahr auf einer Konferenz und ich bin jetzt kein regelmäßiger Alkoholtrinker, aber da hatte ich ein Glas Wein. Und meine Ruheherzfrequenzwerte während der Nacht, Nachtherzfrequenzwerte, die waren 5 Schläge höher und meine HRV 20 Millisekunden reduziert sozusagen. Ja, und wenn ich das aber interpretieren kann, dann weiß ich das natürlich. Ja. Und ich brauche dafür auch wieder den Kontext, dass ich das halt getan habe am Vorabend. Und auch in so einer Trendanalyse muss ich es mir halt notieren dann.
Ja, das ist gut, dass wir darüber sprechen. Ich glaube, das ist für alle Zuhörer und Zuhörerinnen gut zum Mitnehmen, dass sie dann das Glas Wein vielleicht nicht überinterpretieren, sondern einfach wissen, womit sie zu tun haben. Aber bleiben wir bei Wearables. Du trägst ja selbst einen Ring, der alles misst. Es gibt unzählige Uhren, es gibt mittlerweile auch Matratzen, die alles irgendwie tracken können. Wie präzise sind solche Sensoren, vielleicht auch im Vergleich zu einem Brustgurt, der ja eigentlich so mit als Nonplusultra gilt, zumindest in der Laufbubble?
Ja, vielleicht kann man erstmal nochmal anführen, was häufig auf euren Wearables zu sehen ist, ist die HAV und häufig steht da auch HAV oder es steht dort Body Battery oder Readiness Score. Das hat meistens etwas mit HAV zu tun, aber man muss selber als Anwender entdecken oder erstmal wissen, was dahinter steht. Also wie hat das Wearable überhaupt eure Grundsignale verarbeitet? Und am häufigsten werdet ihr sehen, dass der sogenannte RMSSD verwendet wird aus dem Signal. Hört sich jetzt sehr hochtrabend an, ist aber ein Parameter aus dem Zeitbereich der HAV-Analyse, der sehr stark mit dem Parasympathikus assoziiert ist. Also am häufigsten werdet ihr diesen Parameter auf eurem Display sehen. Aber viele Wearables, und das ist wichtig zu verstehen, verarbeiten dieses Grundsignal und diesen RMSSD nochmal. Die versuchen, den auf irgendwie eine Skala von 0 bis 100 darzustellen oder von 0 bis 10. Das heißt, da ist irgendein Verrechnungsfaktor dahinter. Das sollte man wissen und sich mal beim Wearable, welches man einsetzt, auch versuchen nachzuvollziehen, damit man das gut interpretieren kann. Bei manchen sogenannten Composite Scores, da gehen dann noch andere Werte mit ein. Alter, ich habe vorher vielleicht ein Aktivitätslevel mit eingegeben oder auch die Schlafqualität, die vielleicht durch das Wearable sehr schlecht erhoben wird, geht da in diesen Composite Score mit ein. Das heißt, ich muss schon als mündiger Anwender verstehen, was dieser Score ist, der dort auf meinem Wearable angezeigt wird. Und das ist nur unabhängig davon, wie ich die HAV erfasse. Also ob über einen Ring, über eine Smartwatch, über einen Brustgurt oder wie du jetzt sagst, über Matratzen oder Kissen. Mittlerweile gibt es eben auch Wearables, die versuchen, über andere Messprinzipien als die schon benannten heranzukommen an das Signal. Das ist dann entweder eine Ballistokardiographie oder auch eine Seismokardiographie. Das heißt, ich versuche in irgendeiner Form Vibrationen oder Bewegungen des Körpers oder der Pulswelle zu nicht ertasten, aber abzuschätzen über Accelerometrien, das heißt also über Beschleunigungssensoren. Mhm. Also wenn du beispielsweise auf einem Kissen sitzt, dann macht das etwas mit dem Kissen, wenn sozusagen die Pulswelle durch den Organismus schnellt oder auch wenn du auf so einer Matratze liegst. Oder ich kenne jetzt mittlerweile auch eine Anwendung, wenn du dich flach hinlegst auf dem Rücken und dein Handy auf deinem Brustkorb platzierst, dann kann das die Vibration sozusagen des Herzschlages ertasten über so einen Beschleunigungssensor und das ist dann auch diese Ballistokardiographie oder Seismokardiographie, die versucht also ähnlich wie beim Erdbeben sozusagen diese Vibration auch zu detektieren. Wenn du mich fragst, ist das noch sehr, sehr ungenau. Ja. Also gerade auch was die sogenannte Validität und Reliabilität angeht des Signals, also dass ich wirklich das messe, was ich messen möchte und das auch wiederholt mit hoher Genauigkeit, das ist sehr, sehr ungenau mit diesen neuen Messprinzipien noch. Aber man muss auch dazu sagen, das sogenannte Photoplethysmographie-Messprinzip, diese optische Variante, die kann auch noch sehr ungenau sein, je mehr Bewegung in meiner Messung zum Beispiel involviert ist. Also beispielsweise, wenn ihr so einen Ring habt und während der Messung also mit der Hand Bewegung assoziiert, dann kann das PBG-Signal sehr, sehr ungenau sein, die Pulswelle. Also auch da, wenn ihr also eine sehr unruhige Messsituation habt, was ihr für HAV-Analysen sowieso nicht haben solltet, dann eher auf ein elektrophysiologisches Messprinzip gehen mit dem Brustgurt. Was nicht heißen soll, dass so ein PBG-Messprinzip, Photoplethysmographie-Messprinzip, nicht auch genau sein kann. Aber wir haben ganz viele Einflussfaktoren. Das kann Hautfarbe sein, Tattoos, Temperatur, Lichteinfall, Schweiß, Bewegung. Ja. Also wir haben sehr viele Faktoren, die das Signal verrauschen können. Und das muss man eben wissen.
Okay, wow, was es nicht alles gibt und wie viel Einflussfaktoren auch das Signal irgendwie dann stören können. Muss man wissen dann auch bei der Auswertung und Interpretation. Aber schon mal sehr spannend, dass du sagst, die können sehr genau arbeiten, je nachdem in welchem Umfang man sie nutzt.
Ach so, ja. Eine Sache, die ich vielleicht noch ergänzen würde, gerade weil es ja häufig die Anwender auch über eine Smartwatch tracken. Das heißt, euer Sensor ist hinten an der Rückseite der Smartwatch und die Smartwatch liegt ja oben am Handgelenk. Da habt ihr aber sehr wenig arterielle Gefäße, die das Pulssignal erfassen kann. Und auch die Uhr, die hängt mal fester, mal weniger fest. Und gerade in der Nacht, wenn ihr Bewegung habt, kann das so eine Nachtanalyse natürlich vorausschauen von so einer HAV. Also besser wäre es eigentlich, wenn das Wearable auf der Innenseite des Handgelenks liegen würde, weil wir da sehr viele arterielle Gefäße haben, die Pulswelle besser erfassen können oder darstellen können über das PBG-Messprinzip. Also das sind so kleine anwenderorientierte Fragen, die häufig gestellt werden, die aber wichtig sind, um zu verstehen, wie genau das Signal eigentlich ist, weil Garbage in, Garbage out sozusagen. Ja, wenn ich also kein gutes Messsignal habe, dann kann ich auch mit der Interpretation keine guten Rückschlüsse für mein Training beispielsweise ziehen.
Ja, dann bin ich jetzt dafür, dass alle LäuferInnen unter uns die Uhr andersrum tragen. Dann erkennen wir uns auch direkt wieder und haben vermutlich bessere Werte. Guter Tipp, das ist, lässt sich ja auch leicht anwenden. Gehen wir mal weg von den ganzen Variables und den ganzen Tools, die es so gibt, und schauen uns so ein bisschen nochmal den Ernährungsteil an, weil das ist auch immer was unsere Zuhörenden interessiert, wie die Ernährung, ne, Faktor X beeinflusst. Und du hattest ja vorhin schon gesagt, wenn ich jetzt ein Weinchen trinke am Abend, hat das auf jeden Fall einen Einfluss auf meine Ruheherzfrequenz und auch auf meine HRV. Wie sieht es da zum Beispiel mit Koffein aus, wenn ich jetzt einen Espresso trinke oder generell viel Kaffee über den Tag hinweg? Hat das einen Einfluss auf meine Herzfrequenzvariabilität und die Regulation?
Also da auch wieder der Hinweis auf eine übergeordnete Regulationsdynamik. Wenn ich also Stressoren gewohnt bin in meinem täglichen Leben, sei es Training, Beruf oder solche Ernährungsinterventionen oder Koffeinaufnahme, dann ist es überhaupt kein Problem für die Regulation. Also wichtig ist da zu entscheiden, wie ist meine Messsituation, meinetwegen früh am Morgen, dann sollte ich vorher auf jeden Fall keinen Kaffee trinken. Das heißt also, ich sollte aufstehen und eine ruhige Situation finden, eine Minute messen und dann kann ich in meinen Tag gehen, sozusagen. Also eine vergleichbare Situation schaffen. Das ist die andere Frage, die du jetzt eher gestellt hast. Was ist, wenn ich einen Stressor in mein Leben bringe, der vielleicht neu ist? Dann kann das natürlich meine Trendanalyse auch beeinflussen. Das heißt also, ich entscheide mich von heute auf morgen vom Nicht-Kaffeetrinker zu Kaffeetrinker zu werden. Oder ich konsumiere auf einmal nicht nur eine Tasse Kaffee, sondern 4, 5 am Tag, dann kann das einen Einfluss auf die Trendanalyse haben, sollte sich dann aber auch wiederum einpegeln in der Regulationsdynamik. Mhm. Ja, der Organismus ist da relativ einfach gestrickt, sowohl im Training als auch Ernährungs- oder auch andere Stressinterventionen oder auch Entspannungsverfahren. Wenn der Organismus die Möglichkeit hat, sich daran anzupassen, dann ist das überhaupt kein Problem für die Regulationsdynamik. Schwierig wird es nur dann, wenn ich also neue Stressoren einsetze und das abrupt und davon auch eine schnellstmögliche Reaktion des Organismus erwarte, die auch noch positiv sein soll. Dann ist das ein Problem. Das kann ich natürlich nicht erwarten. Aber wenn ich dem Organismus die Zeit gebe, sich daran anzupassen, an diese konkreten akuten Umstellungen, dann funktioniert das relativ gut in einem gesunden Körper.
Ja, okay. Es ist dann auch ähnlich vermutlich mit Glykogen, wenn wir jetzt zum Beispiel immer nüchtern trainieren, was by the way nicht gut ist, dann wird sich der Körper irgendwie dran gewöhnen und trotzdem vielleicht mit dem Training, wenn alles soweit gut läuft, die Leistung wird sich steigern, die HRV vielleicht auch. Und wenn wir dann plötzlich aber immer was essen davor, dann haben wir vielleicht wieder eine kleine Veränderung, die sichtbar ist. Oder können wir auch sagen, grundsätzlich, dass nüchtern Training vielleicht einen negativen Einfluss auf die HRV hat oder vielleicht ja einfach die Glykogenverfügbarkeit so ein bisschen korreliert mit der HRV?
Also ich würde sagen schon, wenn du ja akut nüchtern Training oder überhaupt ein Kaloriendefizit produziert für den Tag, dann hat das einen akuten Effekt auf die HRV, die ich am Morgen oder auch in der Nacht dann messe, standardisiert. Wenn das aber dein chronischer Zustand ist, also wenn du das täglich machst oder meinetwegen über die Wochen hinweg machst, dann ist das wiederum in der Regulationsdynamik, die du ja dann sozusagen über diese rollende Baseline assoziierst und interpretierst, kein Problem, sondern du bist eigentlich in dem Zustand und musst eher andere Informationen über diese Physiologie sammeln. Also wie fühle ich mich überhaupt damit, mit diesem Kaloriendefizit oder mit dieser Intervention, die ich gerade einsetze, da spielt die HRV erstmal gar keine Rolle. Die HRV kann dir ja nur im Sinne dieses Stress-Buckets sagen, wie die Reaktion auf diese Stressoren, die du setzt, aussieht in der Regulationsdynamik. Die kann dir aber nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, sondern nur, wie dein Körper reagiert. Ja. Insofern kannst du immer nur Veränderungen der Intervention über die Regulationsdynamik darstellen. Das heißt also, ob es nach oben und unten geht, wenn du die Intervention veränderst. Also wenn du dann plötzlich von diesem Kaloriendefizit wieder weggehst und wieder sozusagen vielleicht ein Overload schaffst, was Kalorien angeht oder auch sonstiger Nahrungsaufnahme, dann kannst du über die Regulationsdynamik darstellen, wie dein Organismus darauf reagiert, auf die Situation. Und ich würde zumindest mal hypothetisch sagen, Wenn du von einer Unterversorgung auf eine Überversorgung gehst, gibt es erstmal in irgendeiner Form einen Ausschlag. Wahrscheinlich ja. In die positive Richtung, dass der Organismus jetzt zufrieden ist. Okay, ich bin nicht mehr in so einer Mangelsituation, sondern ich kriege das, was ich auch versuche aufzubauen über das Training. Ich will mich anpassen. Dafür braucht der Organismus Energie, vor allem Proteine, aber auch Kalorien, also über Kohlenhydrate etc. pp.
Ja, spannend, wie viel Faktoren eigentlich einen Einfluss haben. Da muss man ja wirklich jedes kleinste Mühe irgendwie im Hinterkopf haben, wenn sich was verändert, um nicht direkt dann in Panik zu verfallen. Ich habe mich gerade noch gefragt, ob es Unterschiede gibt, Geschlechterunterschiede in der HRV, ob irgendwie Männer vielleicht sensibler reagieren auf Veränderungen oder ob Männer auch allgemein eine größere HRV haben als Frauen, ob es da irgendwelche Trends gibt.
Generell gibt es da wenig beschriebene gute Studien, muss man sagen, zur Geschlechterdifferenziertheit. Mhm. Es gibt so Assoziationen, dass teilweise Frauen eine höhere HRV haben bis zur Menopause beispielsweise. Mhm. Das hängt aber, ich glaube, diese Studien sind nicht korrigiert bezüglich der Ruheherzfrequenz, weil was man verstehen muss, je höher die Herzfrequenz in Ruhe ist, also so ein Standardmaß, desto mehr Variationen kann man natürlich im Herzschlag haben. Ja, ja. Stell dir vor, du hast nicht nur 50 Schläge in der Minute, sondern 70 bis 75 Schläge, dann hast du sehr viel mehr Spielraum in der Variation in so einem Minutenzyklus. Und das spielt halt natürlich eine Rolle, weil Frauen eine generell höhere Ruheherzfrequenz im Mittel haben. Ja? Ausnahmen bestätigen die Regel. Also wenn du eine sehr gut trainierte Frau hast, eine Ausdauerathletin, die hat natürlich eine geringere Ruheherzfrequenz als ein sehr schlecht trainierter Mann im gleichen Alter sozusagen. Aber wenn du das statistische Mittel betrachtest, haben Frauen eine höhere Ruheherzfrequenz als Männer, weil sie ein kleineres Herz haben und das Herz öfter schlagen muss, um die gleiche Leistung für den Körper darstellen zu können. Und dann gilt das sozusagen, dass die HRV da höher sein kann, aber es ist tatsächlich schlecht beschrieben. Und mit der Menopause gibt es sowieso dann eine hormonelle Veränderung im Organismus und das verändert natürlich alles. Mhm. Und im Alternsgang kann man sich aber merken, dass die HRV im Prinzip jetzt der beschriebene RMSSD für den Parasympathikus langsam in den Keller geht tatsächlich. Und ich kann aber versuchen, über Interventionen da immer mal wieder einen parasympathischen Flow zu generieren. Ja. Regelmäßiges, volumiges Training ist sehr gut beschrieben. Entspannungsverfahren oder Stressintervention oder Stressbewältigungsmaßnahmen, die ich einsetzen kann. Also wenn ich mit meinem Alltag sehr gut zurechtkomme und mich da sehr wohlfühle, ist das eine sehr gute Assoziation, auch eine gesunde Regulationsdynamik über die HRV dargestellt zu haben.
Ja, okay. Sehr cool. Und kannst du was dazu sagen, ob es vielleicht auch während des Zyklus Veränderungen gibt? Also zum Beispiel in der Lutealphase die Werte anders sind als in anderen Phasen des Zyklus?
Also da gibt es konträre Aussagen in der Literatur, muss man sagen. Wir haben eine eigene Studie durchgeführt. Grüße gehen raus an Dr. Marci Shafacik. Die hat eine sehr tolle Analyse gemacht, auch zur individuellen Variabilität im Zyklus mit gesunden Frauen und mit einem natürlichen Zyklus. Und hier konnte man statistisch nichts sehen in Bezug zu den Zyklusphasen. Das heißt also, da gab es keine Schwankungen im statistischen Mittel, aber wir konnten sehr starke individuelle Abweichungen sehen bei Athletinnen und Athleten, Athletinnen in dem Fall. Und dementsprechend ist es auch hier der Hinweis darauf, dass wir eine individuelle Analyse der HRV benötigen, ob Frauen in Bezug auch zum Menstruationszyklus eine Aussage über die HRV treffen können. Aber meistens sind dann auch psychometrische Skalen aussagekräftig, muss man sagen. Also wie fühle ich mich denn in der Lutealphase? Ja, also hat das einen Effekt auf mich, gerade in der Blutungsphase etc. pp.
Okay, spannend. Ja, da sind ja auch so viele andere Faktoren, worüber wir heute schon eigentlich die ganze Zeit gesprochen haben, relevant in so einem Studien ist ja gar nicht greifbar oder schwer messbar zu sagen, okay, in der Lutealphase habe ich vielleicht genau den gleichen Alltag, die gleiche Routine wie in der nächsten Phase. Vielleicht habe ich da ganz anders gegessen, vielleicht hatte ich da mehr soziale Events. Das ist ja dann auch schwer, die ganzen externen Faktoren mit einzubringen. Aber spannend für die zukünftige Forschung, vielleicht gibt's da demnächst mehr drüber, das wäre sehr interessant. Gut, dann würde ich sagen, wir machen uns so langsam auf den Weg der Verabschiedung. Aber wenn du für unsere Zuhörenden, für Athleten, Athletinnen noch Tipps hast, die sie jetzt für zu Hause mitnehmen können, wie sie ja, am besten mit der HRV umgehen? Wir haben ja jetzt schon viel rausgehört. Welcher Tipp wäre das? Oder was ist so nochmal dein abschließendes Wort, dein Tipp für die Community da draußen?
Ja, ich würde sagen, wenn ihr das ausprobieren wollt oder vielleicht auch schon messt, versucht herauszufinden, was eure Anwendung oder euer Wearable wirklich darstellt. Versucht es beim Hersteller herauszufinden. Meistens findet man das auf der Homepage und man kann assoziieren, ob das der RM-SSD ist oder ob es ein anderes Maß der HRV ist. Ja, die HRV hat bis zu 40, 50 Parameter, die man daraus ziehen kann. RM-SSD war, wie gesagt, nur einer, der sehr gut das parasympathische Nervensystem darstellen kann. Das wäre so die erste Aufgabe, das herauszufinden. Zweite Aufgabe ist es, Daten zu generieren, also täglich oder alle 2 Tage zu messen, im besten Fall früh am Morgen, bevor ihr eure Stressoren des Alltags auf euch prasseln lasst. So 1 oder 2 Minuten, je nachdem, welche Anwendung ihr eben anwendet, dort zu messen. Und das dann über eine Trendanalyse dann erstmal anzuschauen, wie euer Organismus auf bestimmte Stressoren auch reagiert. Und dann sozusagen auch mal ein bisschen versuchen, diese Regulationsdynamik positiv zu beeinflussen. Also ich nutze es ja auch und ich bin jetzt kein Profisportler. Ich nutze es vor allem mein Wearable, um so Schlaflänge, auch Schlafqualität, wobei das immer noch relativ schlecht getrackt wird durch viele Wearables oder durch die meisten Wearables. Aber eben auch über die HRV so eine Assoziation zu bekommen, ob ich in einem guten Trend bin meiner Physiologie, ob ich vielleicht meinen Stressor weniger im beruflichen Alltag auf mich nehmen sollte. Und so könntet ihr auch die HRV für euch erstmal kennenlernen, für eure Physiologie, ob das überhaupt einen Zugang für euch darstellen könnte in Bezug zu euren anderen Kontextvariablen, die ihr mit einsetzt. Trainingsplan, Psychometrie, ja, also solche einfachen Feedback-Fragen, die ihr an euch selber oder an eure AthletInnen stellen könnt.
Ja. Sehr gut zu mitnehmen. Und letzte Frage von mir, wenn du jetzt natürlich weiter in dem Themenfeld forschst, hoffentlich, wo gehen da gerade die Trends? Wo wird vielleicht die Forschung in 5 Jahren stehen? Wie werden sich die ganzen Wearables, die Technik entwickeln? Haben wir irgendwann Uhren, Ringe, Matratzen, die uns wirklich alles vorgeben und wir uns wirklich zu 100% darauf verlassen? Was denkst du, wo geht's dahin?
Also ich denke und hoffe vor allem, dass der Mensch immer noch im Mittelpunkt steht. Aber ich denke auch, dass sich in den nächsten 5 Jahren oder auch 10 Jahren die Wearable-Technologie extrem nach vorne bewegen wird. Wir werden also die Messprinzipien, die wir jetzt schon haben, in Bezug zur HRV weiterhin haben, die aber besser aufgestellt. Das heißt, die werden besser geschützt sein auf Bewegungsartefakte beispielsweise oder andere Einflussgrößen. Das wird also besser werden. Wir werden vielleicht andere Wearable-Technologien dazu bekommen, ähnlich wie wir schon darüber geredet haben, dass also diese Messtechnologien in Matratzen, in Kissen oder sonstige Alltagsgegenstände vielleicht eingesetzt werden, in Textilien, ja. T-Shirts oder so, könnte ich mir vorstellen. Aber da sind wir tatsächlich noch ein Stückchen weit entfernt. Aber wir werden auch sehen, dass diese Daten, die generiert werden, automatischer ausgewertet werden, also über künstliche Intelligenz beispielsweise. Es werden Anwendungen kommen, wo eben gerade diese anderen Messparameter mit reingehen, wo der Trainingsplan vielleicht automatisch mit als Variable mit reingeht, wo ich vielleicht früh am Morgen bloß noch meine 3, 4 Kreuze der Psychometrie setze und dann ein System besteht, wo mir das Wearable oder die Smartphone-App ausgibt, ja, heute rot, grün, gelb. Aber ich denke, wir brauchen trotzdem mündige Anwender und AnwenderInnen, um das Signal zu verstehen und auch trotzdem noch diese Bewertung der künstlichen Intelligenz dann irgendwann auch selber zu verstehen und zu verarbeiten. Ich glaube, das wird uns nicht allein lassen und das ist auch gut so aus meiner Sicht.
Ja, das war doch ein gutes Abschlussfazit. Ich glaube, wir haben eine Menge mitgenommen, vor allem eben, dass die HRV ein gutes Tool ist, um ja den Trend vor allem, also nicht einzelne Werte, sondern den Trend eurer Leistung und auch Regeneration zu beobachten, zu bewerten auch. Aber dass ihr natürlich nicht Sklave eurer ganzen Technologie werden dürft, sondern immer noch selbstbestimmt handeln müsst, denken müsst, schauen müsst, okay, welche Faktoren können jetzt hier vielleicht gerade einen Einfluss drauf nehmen. Das heißt, bleibt aufmerksam und ja, schaut einfach gut, wie es euch geht, unabhängig von euren ganzen Tools. Thomas, es war mir eine Ehre, mit dir hier persönlich zu sprechen. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und sogar hier im Studio bei uns vorbeigeschaut hast. Ich hoffe, die Zuhörenden haben eine Menge mitgenommen und wissen jetzt ganz genau, wie sie umgehen können mit ihrer HRV. Wenn jetzt die Athleten, Athletinnen, die uns gerade zuhören, noch mehr über deine Studien lesen wollen, vielleicht auch Artikel oder auch ein Buch, du hast ja auch ein Buch geschrieben, wo können sie dich und deine Studien im Netz finden?
Ja, also wenn es möglich ist, könntet ihr ein paar Links auch verlinken unter der Folge. Vielleicht heraushebend, wie du schon sagtest, habe ich mit meinem Kollegen und Freund Dr. Alexander Türpel ein Buch geschrieben vor einem Jahr, nennt sich Voll im Takt. Dreht sich sozusagen alles über die Herzfrequenzmessung und Steuerung im Ausdauertraining. Also prägnant ist da hervorgehoben Laufen, Radsport, aber vor allem auch Schwimmsport, weil Alex Bundestrainer für Diagnostik, also leitender Sportwissenschaftler im DSV ist. Und hier haben wir auch ein eigenes Monitoring-Kapitel über die HRV beispielsweise mit integriert. Und da kennt ihr alles nochmal nachlesen, was wir heute auch besprochen haben. Vielleicht noch ein bisschen tiefer mit Referenzen, Studien, wen das interessiert. Gibt ja vielleicht auch die Nerds unter euch. Und wenn ihr da was lesen wollt, werden wir sowohl was unter die Folge verlinken, als auch im Buch könnt ihr was nachlesen. Ist im Riva Verlag erschienen und ist sehr gut geworden. Vor allem als Transfer von Wissenschaft in die Praxis. Und da sind wir sehr stolz drauf.
Sehr cool. Das packen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes, damit die Zuhörenden das alles finden. Genau, dann danke nochmal von mir, dass du heute hier warst. Und auch an die Zuhörenden da draußen, danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wenn ihr die Folge gut fandet, dann schickt sie an all eure Sportbuddies, die ihr kennt. Liked und kommentiert, abonniert vor allem den Podcast. Und ja, bis dann freue ich mich auf die nächste Folge. Genießt den Frühling und keep on running.